Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Dazu begrüßt sie Silke Hahn. Und bei uns geht es heute um die Frage aller Fragen im Wirecard-Skandal. Wie konnte das passieren? Und hier die Antwort vom Aktionärschützer Klaus Nieding.
Unternehmen, die am Rande des Finanzdienstleistungsbereiches tätig sind, die dort fischen, die als Fintechs neue Dinge besetzen, die eigentlich Bankgeschäft oder banknahe Geschäfte sind, werden dann plötzlich von Gewerbeaufsichtsämtern kontrolliert. Das heißt von Beamten, die normalerweise für die Genehmigung von Glühweinbuden auf Weihnachtsmärkten zuständig sind.
Das ausführliche Gespräch mit Klaus Nieding gleich bei uns im Programm. Zunächst aber alle Infos zur Festnahme des ehemaligen Wirecard-Chefs. Außerdem bis 14 Uhr, warum europäische Firmen in China nicht mehr an ein Investitionsabkommen zwischen der EU und der Volksrepublik glauben, warum die wichtigsten Wirtschaftsberaterinnen und Berater der Bundesregierung ihre Konjunkturprognose kräftig nach unten korrigiert haben und warum die Frankfurter Messe trotz Corona-Pandemie und Verlust der Automesse IAA an ein schnelles Comeback glaubt. Als erstes schalten wir also nach München, wo heute der ehemalige Chef des Zahlungsdienstleisters Wirecard, Markus Braun, festgenommen worden ist. Michael Watzke ist unser Korrespondent vor Ort. Frage an Sie in München: Wie begründet die Staatsanwaltschaft den Haftbefehl?
Sehr zurückhaltend. Ich habe vor etwa einer Stunde mit der Oberstaatsanwältin Anne Leiding, der Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft München I, die da zuständig ist, gesprochen. Sie hat als Hauptbegründung dieser Festnahme eine Ad-hoc-Mitteilung von Wirecard angeführt, die gestern um 2.54 Uhr in der Nacht kam. Und dort hat der neue Vorstand der Wirecard AG eben geschrieben, dass die Bankguthaben in Höhe von 1,9 Milliarden Euro mit überwiegender Wahrscheinlichkeit nicht bestehen und dass der Vorstand außerdem davon ausgeht, dass die bisherigen Beschreibungen des sogenannten Drittpartnergeschäfts durch die Gesellschaft unzutreffend sind. Das war für die Staatsanwaltschaft München der Moment, in dem sie sofort am frühen Morgen dann einen Haftbefehl beantragt und bekommen hat. Und am Abend gegen 10 Uhr abends hat sich dann Markus Braun ja auch gestellt. Der Haftgrund bzw. die Begründung, das, was Markus Braun vorgeworfen hat, wird, ist vorgetäuschte Einnahmen aus Geschäften mit sogenannten Third-Party-Acquirern, um das Unternehmen finanzkräftiger und für Investoren und Kunden attraktiver darzustellen. Ich habe nachgefragt bei Anne Leiding, ob denn auch Betrug in Frage kommt und ihre Antwort.
Es war ja so, dass diese Ad-hoc-Mitteilung der Wirecard um 3 Uhr nachts kam, wir dann am nächsten Tag in der Früh den Haftbefehl beantragt und erhalten bekommen haben und dann eben gestern die Festnahme auch erfolgt ist, noch nicht genau sagen können, welche Delikte nun jetzt alle in Betracht kommen. Wie sieht es mit dem gewerbsmäßigen Betrug aus? Also ich kann nur sagen, wir führen unsere Ermittlungen ergebnisoffen und in welcher Weise das dann strafrechtlich zu würdigen ist.
Soll heißen, es kann auch noch Betrug werden.
Wir müssen auch noch über einen anderen Manager reden, und zwar Jan Masalek. Er war bei Wirecard fürs Asiengeschäft zuständig, wurde gestern außerordentlich gekündigt. Auch für ihn hieß es gestern, könnte ein Haftbefehl ausgegeben werden. Hat sich die Staatsanwaltschaft dazu verhalten?
Nein, hat sie nicht. Sie hat weder bestätigt noch dementiert. Ich glaube, dass es diesen Haftbefehl schon gibt. Masalek ist wohl in Kitzbühel, so schreibt es die Süddeutsche Zeitung. Er ist auch Österreicher, aber er scheint sich noch nicht gestellt zu haben. Also das ist natürlich Mutmaßung, aber wenn die Staatsanwaltschaft selber schreibt, dass gegebenenfalls im Zusammenwirken mit weiteren Tätern Markus Braun die Bilanzsumme aufgebläht hat, dann ist wohl anzunehmen, dass Jan Masalek auch demnächst mit einem Haftbefehl rechnen muss.
Unterdessen hat Wirecard eine Lizenz für seine Geschäfte in Singapur beantragt. Bisher lief das über besagte Drittanbieter, eine wesentliche Ursache des Skandals. Wie ist das jetzt zu bewerten?
Das ist sein letzter und man kann sagen verzweifelter Rettungsversuch. Ohne das Geschäft in Asien, wenn es das denn überhaupt so gab bei Wirecard, das muss man ja wirklich dazu sagen, ohne dieses Geschäft ist Wirecard tot. Denn Asien war der Markt, mit dem Wirecard immer gewuchert hat, weil Asiaten schon viel eher bereit sind, über Handy, über Apps, über das Internet zu bezahlen. Wenn dieses Geschäft überhaupt bestanden hat, dann muss Wirecard alles tun, um die Kunden dort weiter bei der Stange zu halten. Das wird immer schwieriger. Die Bank of China will ihre 80 Millionen Kreditlinie wohl kündigen bei Wirecard. Also wenn Asien für Wirecard zusammenbricht oder nie existiert hat, dann sieht es für Wirecard wirklich dunkel aus.
Michael Watzke mit Einschätzungen aus München. Der ehemalige Chef von Wirecard ist festgenommen worden und damit schalten wir jetzt an die Börse. Unser Reporter ist heute Volker Hirt. Die Aktie des Unternehmens, die legt heute aber ausnahmsweise mal zu. Wie ist das denn jetzt zu erklären?
Also hier gab es wohl Anleger, die auf stärker fallende Kurse gesetzt hatten. In so einem Fall leiht man sich Aktien, die man jetzt wieder zurückgeben muss. Und manch einer musste sich jetzt also mit dem Papier wieder eindecken, um seine Schulden zu begleichen. Das ist also eine rein technische Reaktion. Nur so ist es zu erklären. Denn diese eine Frage ist ja nicht aus der Welt. 1,9 Milliarden Euro ausgewiesenes Kapital, was es offenbar nicht gibt. Wie konnte das passieren? Ich habe Klaus Nieding, den Vizepräsidenten der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, unter anderem diese Frage gestellt.
Nun, das versucht die Staatsanwaltschaft ja herauszufinden. Es sind ja mehrere Möglichkeiten grundsätzlich denkbar. Zum einen ist denkbar, dass das Unternehmen selbst Opfer eines Betruges geworden ist. Das sagt das Unternehmen jedenfalls in seiner Ad-hoc-Meldung von Anfang der Woche. Zum anderen ist denkbar, dass Verantwortliche des Unternehmens in dieser Sache als Täter mit involviert sind. Das können untergeordnete Manager sein, das können Manager vor Ort sein, auf den Philippinen, der Treuhänder steht in Rede. Es können aber auch natürlich Organmitglieder des Unternehmens sein. Und insofern muss hier mal sehr genau aufgeräumt werden und hingeschaut werden.
Welche Kontrollmechanismen haben da nicht gegriffen?
Größtes Problem bei Wirecard ist, dass das Unternehmen aufgrund seiner vielfältigen Tätigkeit nicht eindeutig der Aufsicht der BaFin zugeordnet ist, sondern nur ein Teil des Unternehmens der BaFin-Aufsicht unterliegt. Das Unternehmen gilt als Technologieunternehmen und deswegen wird es im Wesentlichen von der Bezirksregierung in Oberbayern kontrolliert und beaufsichtigt, wie zu hören ist. Und das ist etwas, was ich seit langem kritisiere. Unternehmen, die am Rande des Finanzdienstleistungsbereiches tätig sind, die dort Fischen, die als Fintechs neue Dinge besetzen, die eigentlich Bankgeschäft oder banknahe Geschäfte sind, werden dann plötzlich von Gewerbeaufsichtsämtern kontrolliert. Das heißt von Beamten, die normalerweise für die Genehmigung von Glühweinbuden auf Weihnachtsmärkten zuständig sind.
Welche Rolle spielen denn da Wirtschaftsprüfer? Ich meine, die müssen das doch auch mal langsam erkannt haben, zumal ja die Signale, wie Sie auch selber sagen, schon zu hören waren.
Also mich persönlich besorgt sehr, dass der Abschlussprüfer offensichtlich erst jetzt erkannt hat, dass bestimmte Guthaben auf bestimmten Konten möglicherweise nicht vorhanden sind. Das haben wir in der Vergangenheit bei anderen Fällen auch schon erlebt, dass auch der Abschlussprüfer da dann, sagen wir mal, in dem Sinne versagt hat, als er nicht in der Lage war, diese Dinge aufzuklären. Fairerweise muss man sagen, der Abschlussprüfer ist kein Oberstaatsanwalt, aber auf der anderen Seite, es scheint ja offensichtlich relativ einfach gewesen zu sein, zu erkennen, dass diese Kontoguthaben, um die es jetzt geht, diese berühmten 1,9 Milliarden Euro, dass die überhaupt nicht existieren. Ich frage mich, kann man als Abschlussprüfer nicht bei den entsprechenden Banken eine Bankbestätigung für den Jahresabschluss einholen und die Dinge wären vielleicht früher aufgekippt?
Nun schaut ja auch der kleine Mann, wenn er sich informiert, wo er nun sein Geld investiert, auch auf das, was Analysten verbreiten. Bis letzte Woche gab es Analysten, die gesagt haben, ja, der Kurs, also fairer Kurs wäre so 240 Euro. Welche Rolle spielen da Analysten? Kann man die überhaupt noch ernst nehmen?
Also ich kann in dem Fall Wirecard, und ich habe ja mittlerweile eine fast 30-jährige Berufserfahrung, kann ich eigentlich wieder Parallelen zu anderen Fällen sehen, die wir in der Vergangenheit auch gesehen haben. Ich will bewusst nicht sagen, dass Wirecard unseriös ist, das können wir zu gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht beurteilen, aber was wir immer wieder sehen, ist, dass sich so ein Hype entwickelt am Kapitalmarkt. Da werden Unternehmen als ganz heiße Nummer gehandelt, da spielen die Medien mit eine Rolle, da spielt natürlich auch, ich sag mal, die Erwartung des Anlegers mit eine Rolle. Der Anleger ist immer unvorsichtig, obwohl er eigentlich schon längst sich mehrfach die Finger verbrannt hat. Ich nenne mal Flowtex als ein Beispiel, wo eben auch ein Unternehmen nach oben geschrieben worden ist, nach oben gehypt worden ist. Die musste jeder haben. Oder schauen Sie sich den neuen Markt an. Sie konnten Anfang des neuen Jahrtausends ja nicht zum Friseur gehen, ohne dass die Friseurin Sie gefragt hat, ob Sie bestimmte Aktien bekommen haben beim Börsengang, beispielsweise Gigabell, um nur mal eine Adresse zu nennen. Das alles findet immer wieder statt. Und das finde ich persönlich so bedauerlich. Wir kriegen keine Aktienkultur dadurch.
Die Aktienkultur, das ist ein ganz wichtiges Anliegen der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz. Sie wurde durch den Fall Wirecard sicherlich mit Füßen getreten. Das war das Interview mit dem Vizepräsidenten der DSW, Klaus Nieding.
Soweit Einschätzungen zu Wirecard. Schauen wir noch auf ein anderes DAX-Unternehmen, dessen Ruf auch gelitten hat, Bayern nämlich. Hintergrund ist der Kauf von Monsanto, die Übernahme des umstrittenen Unkrautvernichters Roundup. In einer der zahlreichen Rechtsstreits um die Thematik hat Bayer jetzt einen Etappensieg verbucht.
Ja, Bayer sollte bei der Vermarktung von Roundup darauf hinweisen, dass es Glyphosat enthält und das wiederum sei krebserregend. Dagegen hat Bayer geklagt und Recht bekommen. Ein Gericht in Sacramento hat einen entsprechenden Beschluss des Bundesstaates Kalifornien aufgehoben. Der Hintergrund ist, dass die Weltgesundheitsorganisation die Substanz als wahrscheinlich krebserregend für Menschen eingestuft hatte. Bayer widerspricht dem und betont, dass die Produkte bei vorschriftsgemäßer Anwendung ungefährlich sein. Und das hat der Richter dann auch so gesehen. Die Bayer-Aktie gewinnt heute rund 7%.
Ja, und insgesamt sieht man heute im deutschen Aktienindex vor allem Pluszeichen. Woher diese allgemeine Zuversicht?
Es gibt zum Beispiel neue Zahlen zur Unternehmensstimmung im Euroraum. Da gibt es einen sogenannten Einkaufsmanager-Index und der ist deutlicher gestiegen als erwartet. Es herrscht also allgemeine Zuversicht. Bei allerdings geringen Umsätzen hier an der Frankfurter Börse, so richtig einig ist man sich einfach nicht, in welche Richtung es gehen kann. Die einen sagen, es ist wichtig, auf diesen fahrenden Zug zu springen und andere haben Angst, bei einer Talfahrt dabei zu sein. Aber in dieser Stimmung zwischen Hoffen und Bangen hat sich der DAX heute wirklich gut entwickelt. Die Optimisten hatten offenbar die Oberhand. Der DAX steht aktuell bei genau 12.600 Punkten, also ein Zugewinn von 2,75%.
Noch der schnelle Blick auf den Euro, deutsche Staatsanleihen und Gold.
Euro wieder leicht gestiegen, kostet 1,1287 Dollar. Bei den Staatsanleihen gibt es eine unveränderte Rendite von minus 0,44%. Und auch der Goldpreis hat sich nur in Dollar bewegt, nicht aber in Euro wegen des leicht veränderten Devisenkurses. Die Feinunze kostet nach wie vor 1.556 Euro.
Danke, Volker Hirt in Frankfurt. Wie umgehen mit der Volksrepublik China? Diese Frage stellt sich in Europa angesichts des für die Union typischen Pluralismus in der Außenpolitik und angesichts der zunehmenden Macht Chinas in der Welt, die für eine einheitliche europäische Haltung sprechen würde. Eigentlich hatte Deutschland daher für seine im Juli beginnende Ratspräsidentschaft einen EU-China-Gipfel ganz oben auf die Agenda gesetzt. Das Treffen wurde wegen der Corona-Pandemie aber abgesagt. Gestern immerhin gab es eine Videokonferenz zwischen Spitzenpolitikern aus der EU und China. Darin bekannten sich beide Seiten dazu, bis Ende des Jahres ein Investitionsabkommen abzuschließen. Dass das wirklich so kommt, glauben europäische Unternehmen in China allerdings schon längst nicht mehr. Steffen Wurzel.
Chinas Staatsführung und die EU-Spitze haben gestern mehrere Stunden lang miteinander gesprochen. Eine gemeinsame Abschlusserklärung kam trotzdem nicht zustande. Das sei enttäuschend, findet die Europäische Handelskammer in China, der größte Lobbyverband europäischer Firmen in der Volksrepublik. Besonders bedauerlich sei, dass man beim geplanten europäisch-chinesischen Investitionsabkommen wieder nicht vorangekommen sei. Daraus schließe er, dass das Abkommen dieses Jahr wohl nicht mehr zustande kommen werde, sagte Handelskammerpräsident Jörg Wuttke bei einer Online-Pressekonferenz in Peking. Dass es mit dem Investitionsabkommen nicht vorangehe, das liege an Chinas Führung, sagte Wuttke. Die Erwartung, dass die EU China weiter entgegenkomme, sei unrealistisch. Es liege vielmehr an der Staats- und Parteiführung in Peking, die Wirtschaft des Landes, wie versprochen, zu öffnen und zu liberalisieren. In vielen Bereichen allerdings passiere genau das Gegenteil. Die Europäische Handelskammer warnte vor einer wirtschaftlichen Entkopplung. China isoliere sich zunehmend vom Rest der Welt. EU-Präsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel hatten gestern per Videokonferenz mit Chinas Premier Li Keqiang und Staats- und Parteichef Xi Jinping beraten. Während Chinas Staatsmedien heute fast ausschließlich Positives über die Gespräche berichten, zeigte sich die EU eher skeptisch. In Fragen der Wirtschaftspolitik, der Rechtsstaatlichkeit, der Menschenrechte und des politischen Systems gebe es große Unterschiede. Kritisiert hatte die EU gestern auch Chinas Hongkong-Politik. Der Europabeauftragte im chinesischen Außenministerium Wang Lutong hat das heute scharf zurückgewiesen. Chinas Führung verbitte sich jegliche ausländische Einmischung in der Hongkong-Frage.
Steffen Wurzel aus Shanghai. Die deutsche Wirtschaft wird in diesem Jahr schrumpfen. Soweit sind sich wohl die meisten Volkswirte in ihrer Analyse der Folgen der Corona-Pandemie einig. Wie stark der Einbruch sein wird, das scheint aber wesentlich schwieriger zu beantworten. Und so haben heute die sogenannten Wirtschaftsweisen, ein Beratergremium der Bundesregierung, ihre eigene erste Prognose von März korrigiert. Statt um 2,8%, so die neue Schätzung, wird das Bruttoinlandsprodukt um 6,5% schrumpfen. Frage an unseren Wirtschaftskorrespondenten Theo Gers. Wie begründen die Ökonominnen und Ökonomen die doch recht deutliche Korrektur?
Nun, Frau Hane, die Weltwirtschaft ist stärker betroffen als im März gedacht. Das trifft natürlich die deutsche Wirtschaft auch stärker. Andere Länder, die Eurozone mit minus 8,5%, haben deutlich größere Probleme. Und 8,5% für die Eurozone, das wäre ja nur ein Durchschnitt. Blicken wir nach Frankreich, minus 11%, Italien minus 11,8%. Da sind die Minuswerte für das laufende Jahr deutlich höher. Auch die USA mit minus 6,1%, so viel wie seit dem Krieg, wie noch nie seit dem Krieg. Das alles trifft unsere Exportwirtschaft. Und wenn China dann gerade mal mit einem Mini-Mini-Wachstum von 0,3% in diesem Jahr noch so gerade über die Runden kommt, dann ist auch das natürlich weit entfernt von den früher gewohnten Wachstumsraten. Und der zweite Grund ganz einfach, die Eindämmungsmaßnahmen hierzulande dauern schlicht länger als gedacht. Das, auch das hatte man so im März nicht auf dem Zettel.
Das heißt, die Exportbranchen sind auch die, die es am härtesten trifft?
Das kann man so sagen. Allerdings legen sich die Wirtschaftsweisen so dezidiert auch nicht fest. Sie bleiben aber generell auf der Hut. Denn sie sagen, ihre Prognose auch jetzt mit minus 6,5%, die steht unter einem massiven Vorbehalt, so der Vorsitzende Larsfeld.
Wir gehen also auch davon aus, dass wir eine zweite Infektionswelle mit zweitem Lockdown verhindern können. Das ist ja wohl mit starken ökonomischen Auswirkungen verbunden, wenn uns das gelingen sollte, sodass wir klarer wieder aus dieser Wirtschaftslage im zweiten Halbjahr 2020 und dann im Jahresverlauf 2021 herauskommen dürften.
Ja, klarer herauskommen aus der Krise. Das hängt natürlich, das wirkt dann natürlich auch auf den Branchenmix, Frau Hane. Es gibt Branchen, die hoffen, Stichwort Exporte. Es gibt Branchen, die fangen langsam wieder an, wie die Autoindustrie, aber noch längst nicht auf dem Niveau von vor der Krise. Und es gibt Branchen, die noch gar nicht wieder rausgekommen sind. Also insofern ist das Bild, das die Wirtschaftsweisen zeichnen, sehr, sehr vorsichtig und nach wie vor sehr, sehr pessimistisch.
Nun hat die Bundesregierung ja ein Konjunkturpaket im Volumen von 130 Milliarden Euro auf den Weg gebracht. Kernpunkt die kurzzeitige Absenkung der Mehrwertsteuer. Wie bewerten die Wirtschaftsweisen das?
Nun, sie bewerten das durchweg positiv. Diese Maßnahmen helfen. Sie sind auch in der jetzigen Prognose von minus 6,5% drin. Wenn Sie fragen, wie viel das ausmacht, naja, dann sagen die Wirtschaftsweisen etwa 1 Prozentpunkt. Sie haben keine eigene Berechnung angestellt, wie viel das bringt. Aber 1 Prozentpunkt heißt eben, ohne diese Stützungsmaßnahmen legen wir in diesem Jahr bei minus 7,5% und im nächsten Jahr würde die deutsche Wirtschaft nur um 3,9 statt wie jetzt erwartet 4,9% wachsen. Das heißt, Abschwung wäre stärker und auch der Aufschwung schwächer und würde länger dauern. Ausdrücklich sagen die Wirtschaftsweisen, und das ist ihnen, glaube ich, aber wichtig, dass es jetzt nicht darauf ankomme zu sparen und vor allem nicht die falschen Diskussionen zu führen, so Volker Wieland.
Fatal wäre es natürlich, jetzt schon von Steuererhöhungen zu reden oder jetzt zu sagen, wir müssen reichen Steuern oder zusätzliche Solidaritätszuschläge einführen mit dem Verweis auf Konsolidierung. Damit wird man natürlich der Erholung, auf die wir jetzt hoffen, direkt einen Schlag mit dem Hammer verpassen.
Ja, Schlag mit dem Hammer, Frau Hane, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Also bloß keine Diskussion über Steuererhöhungen. Das ist die klare Botschaft
Danke,
der Wirtschaftsweise.
Danke, Theo Gers, für diesen Bericht. Die Automesse IAA weg, die Fashion Week gewonnen. An der Frankfurter Messe machen sich gerade nahezu revolutionäre Bewegungen im deutschen Messegeschäft fest. Umso spannender die Bilanz heute, von der Brigitte Scholtes berichtet.
Zwei starke Monate immerhin hat die Messe Frankfurt zu Beginn des Jahres noch gehabt, in denen drei ihrer wichtigen Konsumgütermessen stattfinden konnten. Seit März aber steht das Messegeschäft still. Erst seit diesem Monat finden kleine Veranstaltungen wieder statt. Die erste große Messe dürfte im Oktober erst wieder die Buchmesse sein, die mit entsprechenden hygienischen Auflagen stattfinden darf. Platz gäbe es auf dem Messegelände genug, meinen die Messeverantwortlichen. Und so bemüht sich Messechef Wolfgang Marzin schon wieder um Optimismus.
Wir planen aber dennoch, schauen nach vorne, ja, man hilft nichts, dass wir im Jahr 2023, wenn alles gut geht, Reisefreiheit herrscht, wenn Güter transportiert werden dürfen, wenn es keinen Lockdown gibt, dass wir in 2023 ceteris paribus wieder auf dem Niveau vor Corona sind.
Das vergangene Jahr nämlich brachte der Messegesellschaft mit weltweit gut 420 Veranstaltungen und mehr als 5 Millionen Besuchern einen Rekordumsatz und einen Konzernüberschuss von 48 Millionen Euro. Einen Ausblick auf das laufende Jahr wagt der Messechef nicht. Klar ist aber, es wird einen Verlust geben. Die Liquidität des Unternehmens reiche aus, um die aktuelle Lage zu meistern, versichert Marzin. Und untätig ist die Messe nicht geblieben. So hat sie es geschafft, dass 3 Messen der Berliner Fashion Week vom kommenden Jahr an in Frankfurt stattfinden. Darauf ist der Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann, Aufsichtsrat der Messe, stolz.
Wir sind alle fürs Investieren, fürs offensive Investieren, auch fürs aggressive Investieren. Deshalb ist die Fashion Week nicht nur ein Hammer, eine gute Nachricht, sondern auch ein Symbol für dieses aggressive Vorgehen am Markt.
Im vergangenen Jahr aber hatte die Messe Frankfurt die internationale Automobilausstellung an die Messe München verloren. Ein Verlust, ja, sagt Marzin heute, aber...
IAA war nicht die ertragsstärkste Veranstaltung der Messe Frankfurt, auch nicht in sehr guten Zeiten. Wir gehen davon aus, dass wir das kompensieren können. Wir werden mit der Automobilindustrie in engstem Kontakt bleiben. Wir haben die weltmarktführende Aftermarket-Messe namens Automechanica. Wer weiß schon, was die Zukunft bringt? We never know. Aber es ist ein Slot, der ist maximal beliebt. Wir werden uns alle Mühe geben. Und den Auftrag haben wir auch von den Gesellschaftern, vom Aufsichtsrat, diese Lücke in Anführungsstrichen zu füllen. Und die ersten Anzeichen sind schon da.
Die Messemanager wissen aber auch, dass das Messegeschäft wegen des Digitalisierungsschubs durch die Corona-Krise grundsätzlich im Wandel ist. So sagt Messegeschäftsführer Uwe Behm.
Wir sind natürlich davon überzeugt, dass die persönliche Begegnung der Kern von allen Kommunikationen bleibt. Aber die digitalen Formate, das Ganze, was drumherum entstanden ist, wird unsere Messen ergänzen. Und diese Synergie wird in Zukunft die Qualität von einer Messe ausmachen. Nicht nur das quasi Abzählen von Besuchern. Sie werden vielleicht physisch weniger werden, aber digital werden es sicherlich mehr.
Der Bericht von Brigitte Scholtes mit dem Messechef zum Ende. Und in den Kommentaren unserer Wirtschaftspresseschau geht es jetzt zunächst um die ergebnislosen Beratungen von Bundesregierung und Lufthansa mit dem Großaktionär Thiele.
2 Bundesminister, 2 Staatssekretäre und 2 Konzernvorstände nehmen sich gemeinsam Zeit für einen Lufthansa-Großaktionär. Und am Ende gibt es keinen Deut mehr Klarheit, ob Europas größte Fluggesellschaft auch nach Donnerstag noch sicher in die Luft düsen kann. Thiele kam mit seinen Bedenken gegen das Hilfspaket sehr spät. Er ist wohl als größter Einzelaktionär wenig, wenn nicht gar zu wenig, in die vorbereitenden Diskussionen eingebunden gewesen. Doch rechtfertigt dieser Umstand, dass er einem Konzern samt Beschäftigten jetzt große Existenzsorgen bereitet? Er sollte schnell für mehr Klarheit sorgen. Der Staat hat mit seinen Hilfen längst die Grenze des Vertretbaren erreicht, findet die Süddeutsche Zeitung. Er gibt mehr als doppelt so viel, wie die Lufthansa an der Börse wert ist. Dass in dieser Lage ein Aktionär wissen lässt, er wolle nachverhandeln oder eine Insolvenz prüfen, zeigt eine Art von Kapitalismus, die nichts mit sozialer Marktwirtschaft zu tun hat. So handelt kein verantwortungsbewusster Investor, dem es darum geht, das Unternehmen sozialverträglich fit zu machen, sondern jemand, der Cash machen will. Wenn die Lufthansa Staatshilfen will, dann zu den ausgehandelten Bedingungen. Die Koalition darf sich von niemandem erpressen lassen. Der Tagesspiegel aus Berlin hofft, dass der Corona-Ausbruch im Schlachtbetrieb Tönnies endlich den Umgang mit der Fleischbranche und anderen bisher unantastbaren Industrien verändern wird. Viel Umsatz, wenig Moral und hohe Umwelt- und Gesundheitskosten. Das gibt's, siehe Dieselskandal, schließlich nicht nur in der Schlachtindustrie. Es ist Zeit, dass in Wolfsburg wie in Reda-Wiedenbrück endlich eine Produktion erzwungen wird, die ihre tatsächlichen Kosten am Ladentisch fordert, statt auf eine verständnisvolle nationale Politik zu hoffen und sie dem Globus aufzuhalsen. Die Firma Tönnies muss haften, fordert das Darmstädter Echo. Sie hat mit ihren Machenschaften genug verdient. Der Staat muss im westfälischen Mega-Saustall ohne Verzug Recht und Gesetz anwenden. Die Moral der Geschichte darf nicht sein, dass sogar trotz Corona in diesem Land immer noch Schwein hat, wer genug Schweine hat.
Der Kommentar aus unserer Wirtschaftspresseschau. Damit geht Wirtschaft am Mittag zu Ende. Danke fürs Zuhören, sagte Silke Hane. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag. Tschüss.